Hallo und herzlich willkommen zum Stimmen aus dem Wald Podcast. Wir befinden uns in Dannenroth, einem kleinen Dorf im Herzen Mittelhessens. Der hiesige Wald wird seit Oktober 2019 von UmweltaktivistInnen besetzt, weil er der A49 weichen soll. Wir befinden uns aktuell, trotz Klimakrise und Pandemie, mitten in der Räumung und Rodung des besetzten Waldstücks. Dieser Podcast soll vornehmlich den Menschen unserer Besetzung und ihren persönlichen Anliegen und Erfahrungen Gehör verschaffen. Ich bin Yoda und werde versuchen, euch ein bisschen durch den Podcast zu begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Naimi über das Thema der Fehlerkultur, auch bezogen auf unsere Erfahrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Waldes. Viel Spaß! Hallo Naimi, schön, dass du hier bist.
Hi Yoda, schön, dass ich da sein kann.
Hast du Lust, dich kurz vorzustellen und was zu deinen Pronomen zu sagen?
Ja, ich bin Naimi, ich habe S-Pronomen und bin nicht binär. Ich bin jetzt seit gerade, ich weiß gar nicht, von 3 Monaten vielleicht bin ich so das erste Mal hier in diesen Wald gekommen. 3 oder 4. Und bin seitdem immer mal wieder so eine Woche zu Hause, eine Woche hier. Und ja, ich bin so ein Background-Aktivist. Ich mache eher Pressearbeit, Musik, IT, Jura und was alles so anfällt und habe dafür irgendwie noch nie auf einem Baum geschlafen, wurde noch nie geräumt, zumindest nicht aus. Nee, ich wurde tatsächlich noch nie geräumt. War in meinem ganzen Leben, obwohl ich jetzt schon seit Jahren irgendwie immer mal wieder Kontakt mit Waldbesetzungen habe, war ich vielleicht erst 3,5 Mal auf einem Baum.
Schön. Ich glaube, das kann ich toppen. Obwohl das hier meine erste Waldbesetzung ist und ich auch bisher erst 2 Mal im Wald geschlafen habe.
Ja, ich vielleicht, ich wollte nochmal ein Augenmerk drauf legen, dass es eben nicht nur diese ganzen krassen Klettermenschen hier gibt, die mit ganz viel Polizeikontakt sich ja den Rodungen in den Weg stellen, sondern auch ganz viel drumherum passiert. Auch zum Beispiel in der Küfer sind super viele engagierte Leute, die sich den ganzen Tag den Arsch abarbeiten. Aber auch in Awareness-Strukturen, After-Action-Support, Pressestrukturen, Camp-Orga und der ganzen anderen Unterstützung, die hier passiert, den angemeldeten Versammlungen, also dem Jura-Team und so weiter. Hier gibt es halt sehr viel drumherum. Und gerade, ich bringe mich halt hauptsächlich momentan im Presseteam ein und schaue, was wir da so machen können.
Ja, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, über das Presseteam. Wobei, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, das erste Mal gesehen habe ich dich tatsächlich am ersten Abend, als ich das allererste Mal hier war, weil du Gitarre gespielt hast. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen zu beatboxen, mit zu jammen.
In der Freegan Kitchen?
Ja.
Ach cool, das war dein erster Abend?
Ja, genau, das war das allererste Mal. Da war ich, glaube ich, gerade irgendwie 10 Minuten im Wald oder so. Ja.
Cool, spannend.
Ja, das war witzig. Ja, cool. Ich habe dich heute eingeladen, weil ich mit dir über das Thema Fehlerkultur sprechen möchte. Das ist jetzt häufiger schon irgendwie gefallen in den Podcasts. Irgendwie, es geht viel darum, wodurch sich unsere Gesellschaft hier, die wir hier aufbauen, irgendwie von der Gesellschaft in Babylon unterscheidet. Und
ja, ich habe den. Das ist so ein Hippie-Wort.
Absolut, kommt ja auch irgendwie aus dem Zusammenhang mit den Rainbow Gatherings, glaube ich. Mhm. Aber ich finde das sehr, sehr beschreibend.
Ja, kann auch sein, dass wir für unterschiedliche Sachen kämpfen. Das ist, wirklich, ist ja kein Problem.
Genau. Es wurde schon ein paar Mal thematisiert und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Art, wie wir hier mit Fehlern umgehen, wie wir versuchen, darüber zu reden, wie wir versuchen, damit weiterzukommen, irgendwie ein großer Unterschied ist. Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich dazu sagen soll, habe ich gedacht, setze ich mich einfach mal mit dir hin und quatsch das Thema an, weil bisher war das immer sehr fruchtbar mit dir, solche Gespräche.
Ja, ich kann Fehlerkultur ja eigentlich auch eher aus der Open-Source-Bewegung als jetzt aus der Klimagerechtigkeitsbewegung oder aus dem Ökoanarchismus. Komme ja ein bisschen aus dieser IT-Ecke und habe über auch so sich mich mir selber ein bisschen Programmieren beibringen und ein bisschen Serveradministration. Und über den Chaos Computer Club bin ich dann so ein bisschen in die Open Source Software-Ecke reingekommen. Und da ist ja, also die Open Source Entwicklung von Computerprogrammen ist ja, dass man, dass der ganze Code, wie die Software funktioniert, liegt einfach offen und ist transparent. Und dadurch kann auch von allen Leuten sie verbessert werden, angepasst werden. Und auch ist sie tatsächlich auch für alle kostenlos. Das ist das Schöne an Open Source Software. Im Regelfall auf jeden Fall. Und da ist natürlich diese Fehlerkultur krass wichtig und sehr immer da. Es gibt öffentliche Issue-Tracker, heißt es, wo Leute sagen können, hey, bei mir funktioniert diese Software nicht, wenn ich das und das tue. Und dann geht es ganz klar darum, diese Fehler dann zu beheben. Und das ist sehr spannend, weil wenn man sich jetzt anguckt, man müsste meinen, das wäre dann ja total das fehleroffene, transparente Paradies. Und dann hängen da die ganzen guten Leute rum, die total in der Lage sind, jedes Mal ihre eigenen Fehler einzugestehen auf der einen Seite und andere irgendwie konstruktiv zu kritisieren. Und dann dachte ich jedenfalls, dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, krass, wieso hat diese Szene, diese Open-Source-Entwickler-Szene, 90%, also eine 90% Männerquote? Warum ist tatsächlich in der so Corporate-Programmierung das schon ein gutes Stückchen ausgeglichener? Warum gibt es ja eigentlich immer so eine gewisse Sorte Mensch? Es gibt viele, viele Menschen, zum Beispiel auch aus dem autistischen Spektrum, das was auch die ja auch oft einen ganz eigenen Zugang zu Kommunikation haben, mit dem ich mich super schlecht auskenne allerdings, also da kann ich gar nicht so viel drüber sagen. Es ist nur eine Beobachtung. Ja, das war dann irgendwie für mich so sehr spannend dann zu sehen, inwiefern schließt dieses ständige, transparente, sich kritisierbar machen, schließt es vielleicht Leute aus? Eine Freundin von mir zum Beispiel, mit der ich damals angefangen habe, Programmieren zu lernen, wir haben damals denselben Online-Python-Kurs gemacht. Die hatten ein großes Problem damit, ihren eigenen Code online zu veröffentlichen. Genau, weil sie Angst hat, dass die Qualität nicht stimmt. Und dadurch, also ist super wenig von ihr dann tatsächlich online, was ja vielleicht irgendjemand was helfen könnte. Und ich weiß nicht, ich tue jedes billige, beschissene Skript von mir irgendwie veröffentlichen. Jede halbfertige Notiz über irgendwelche Romane oder sowas, die ich vielleicht mal schreibe oder so, ist halt öffentlich, weil ich mir denke, ja, wer weiß, vielleicht kann irgendjemand mal was damit anfangen. Sie traut sich nicht im Vergleich. Und das finde ich eben sehr spannend, weil es zeigt, dass in der Hinsicht diese Fehlerkultur versagt. Weil sie eben Leuten es schwerer macht, tatsächlich offen und konstruktiv mit ihren Schwächen umzugehen oder mit ihrer Arbeit umzugehen, weil sie letztendlich sich trotzdem noch fürchten müssen, kritisiert zu werden.
Glaubst du, das liegt daran, wie quasi da so der Duktus ist, der Vibe ist, wie so die Art ist, wie die Menschen kritisieren und wo? Oder glaubst du, das hat mehr irgendwie mit dem Hintergrund der Person zu tun, dass sie vielleicht strukturell ist, also irgendwie.
Ja, eine Mischung. Also klar, eine gewisse Sorte Leute fängt an zu programmieren. Das ist schon, ich sag mal, das ist eine Profession, auch gerade in der Open Source Ecke landen halt auch doch oft Leute, die halt auch eher Mobbing-Erfahrungen auch schon haben. Trifft auf mich auch zu. Das ist spannenderweise auch, das ist eine große Überschneidung mit dem Öko-Anarchismus, habe ich das Gefühl. Oder Anarchismus generell. Viele Menschen hier haben irgendwelche Formen von Mobbing erlebt. Gerade in ja, dem autoritären Schulsystem, in dem das und das ja auch auf seine Art und Weise knastförmig ist und wo die Leute eben so aufeinander losgelassen werden. Ja.
Ja, ich glaube, dass, also ich kann schon verstehen, dass es da irgendwie, dass sie diese, also ich meine, ich habe selber aus dem Open Source Bereich keine Erfahrung, aber das, was du irgendwie gesagt hast, wie das auch hier so ein bisschen so ist, dass wir zumindest versuchen, irgendwie, Ja, also da können wir ja gleich nochmal irgendwie drauf eingehen, wie wir hier, was so, was das, was Fehlerkultur hier bei uns vielleicht bedeutet, wie wir das greifen würden. Aber dass es hier viele Menschen gibt, die einfach sehr empfindlich sind gegen die Fehlerkultur da draußen. Also dieses, ja, weiß ich nicht, wie würdest du diese Fehlerkultur, also ich würde jetzt mal versuchen, diese Fehlerkultur da draußen, wie ich es gerade gesagt habe, zu greifen, zu beschreiben.
Hau raus.
Es fällt mir nicht so leicht,
Ja,
deswegen.
weil es gibt so viel da draußen. Und ich
Ja.
glaube, wir sind alle vor unterschiedlichen Dingen weggerannt, würde ich mal so behaupten. Aber bei mir ist es zum Beispiel eigentlich gar nicht so ein Wegrennprozess. Ich habe ja irgendwie eine Wohnung und naja, gerade mal keinen Job, okay, und auch sonst eher in dieser Open Source Ecke. Das ist schon auch so ein Ding. Aber also bei mir war es eher eine stückweise, schrittweise cool. Hier kann ich irgendwie meine Träume ganz anders leben und mit ganz anderen Menschen. Aber trotzdem, es gibt hier natürlich viele Leute, die sind aus autoritäreren Systemen weggerannt, auch gerade aus scheiß Elternhäusern oder so.
Ja, und ich glaube, das trifft auf mich auch ein Stück weit zu. Ich glaube nicht, dass ich aus sonderlich autoritären Verhältnissen komme. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie die letzten Jahre wissenschaftlich sozialisiert worden. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr autoritäres System mit sehr steilen Hierarchien.
Und gleichzeitig einer eigentlich doch mal offenen Fehlerkultur, oder? Weil es geht auch darum, dass man immer dazu lernen kann, können muss und seine eigenen Erkenntnisse in Frage stellen und so, oder nicht?
Ja, also systematisch schon, aber individuell überwiegt dann doch irgendwie häufig der Egoismus oder der Egozentrismus.
Das Recht haben wollen.
Ja, und ja, genau. Und auch irgendwie die Reputation verteidigen. Und entsprechend hart muss auch kritisiert werden, um zu zeigen, was für ein schlaues Männchen man doch ist und ne, so. Das ist schon sehr, sehr kompetitiv und irgendwie dieses ganze Publikationssystem ist schon sehr, sehr, sehr nicht so freundlich zueinander. Also das ist irgendwie nicht unbedingt der beste Umgang. Und ich meine, alle Leute, die irgendwie im Internet aktiv sind, kennen auch irgendwie Hasskommentare auf irgendeine Art und Weise. Das ist irgendwie, geht sehr, sehr schnell, dass hier diesen sehr rauen Umgang, in so einen rauen Umgang fallen. Und ich glaube, das hängt halt damit zusammen, also mit diesem Dominanzkonstrukt, dass diese ganze Gesellschaft, diese ganze Ordnung, alles vor allem auf dem Recht des Stärkeren beruht, dass sich das so irgendwie,
Der Wettbewerb.
ja, genau.
Ja, das ist ja eben in der Wissenschaft und im Internet jetzt im weitesten Sinne, aber in der Open Source Bewegung natürlich auch ganz besonders, natürlich krass, dass man da immer sofort so ein großes Publikum für alles hat, was man sagt. Und in der Pressearbeit ist es ja auch so. Was spannend ist und dazu führt, dass natürlich gerade in der Pressearbeit irgendwie schnell mal zu Konflikten kommen kann und man spricht immer gleich für sehr viele Leute. Aber oft ist es gerade im Wald, habe ich das Gefühl, nicht so, weil man in viel kleineren Einheiten lebt, weil ja oft gar keine Geräte in der Nähe sind. Und das ja gibt eben einem auch Raum, einfach mal Sachen zu machen. Gleichzeitig ist der Gossip natürlich schlimm.
Ja, na
Und
klar, das ist keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie dadurch, dass es so viel Raum gibt, kommt es halt gar nicht so zu diesem wirklichen Wettbewerb untereinander, weil irgendwie jedes Männchen den eigenen Platz schon finden kann im Gefüge. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch
stimmt.
diese große Vernetzung zwischen dem sozialen Sein und dem organisatorischen Sein, also dass ich mit den Leuten vor allem viel interagiere, die mir irgendwie sehr nahe stehen, dass es dadurch auch sehr, also einfach sehr geprägt ist, der Umgang miteinander. Und deswegen auch, wenn also ich mich vielleicht auch eher traue, Sachen anzusprechen, die nicht so cool sind und da auch natürlich einen schöneren Ton finde und auch weiß, dass die Person mir gegenüber wahrscheinlich besser in der Lage ist oder einigermaßen in der Lage ist, das zu verstehen, wie ich das meine. So.
Ja, also die Empathie macht da sicher einen Hauptunterschied. Und das ist natürlich was auch in dieser Open-Source-Szene total fehlt. In den meisten Bereichen jedenfalls. Es gibt so ein paar, also erstmal, weil man in so einem öffentlichen Issue-Tracker gar nicht, also das ist ja irgendwie so Chat, der über Tage verteilt ist oft, also sehr asymmetrisch. Es dauert irgendwie oft einen Tag, bis die andere Person antwortet. Und da kann man sich auch mal irgendwie Zeit nehmen, Sachen zu schreiben, aber wirklich einschätzen, wie die andere Person sich mit der Sache fühlt, super schwierig. Mhm. Und es gibt so ein paar Projekte, wo es ein bisschen eine Ausnahme ist, gerade Projekte, wo sich die Menschen oft persönlich treffen oder zumindest irgendwie in Videocalls, weil das ist ja auch eine sehr globale Bewegung, die Open-Source-Bewegung. Da funktioniert es oft noch ein bisschen besser mit der Empathie. Ja, das ist, in der Wissenschaft stelle ich mir das schwieriger vor. Da ist wahrscheinlich also die harte Rationalität das Wichtigere. Ne?
Genau, also da ist es auch erstmal, also in erster Linie natürlich egal, wie etwas irgendwie formuliert wird, weil es in der Wissenschaft erstmal um das Was geht. Und deswegen wird sich da nicht so viel Mühe gegeben und deswegen kommen so Kommentare und Kritiken schon häufig auch mal sehr direkt, sehr unverblümt. Und genau, was halt fies ist, ist, wenn irgendwie man merkt, dass diese Kritik gar nicht fachlich ist, sondern halt kompetitiv. Wenn es gar nicht jetzt darum geht, das irgendwie besser zu machen, sondern entweder mir einen Stein in den Weg zu legen oder sich selber besser darzustellen. Also was zum Beispiel super häufig als Kritik kommt, ist, das und das wurde nicht mit diskutiert. Und worauf verwiesen wird, ist halt eine eigene Publikation dann. So nach dem Motto, hier, mach das mal noch mit rein.
Ja, und hauptsächlich es wieder darum geht, sich selbst zu profilieren.
Ja, genau. Ja, und das ist irgendwie, glaube ich, also ich habe die ganze Zeit irgendwie diesen Phrase fail forward im Kopf, obwohl ich das irgendwie voll problematisch finde, weil das aus diesem sehr...
Was heißt das?
Also nach vorne fallen quasi. Ah. Also den Fehler nutzen, um ihn zu analysieren, zu reflektieren und das beim nächsten Mal besser zu machen. Also aus den Fehlern lernen einfach irgendwie. Aber es kommt aus dem sehr performativen Bereich natürlich. Also irgendwie ist aus den tiefsten Tiefen des Kapitalismus.
Ja, ja.
Also dieses Konzept, es gibt, glaube ich, auch Bücher darüber, wo es dann darum geht, halt möglichst produktiv in Babylon mitzuspielen. Dadurch, dass man aus den Fehlern lernt. Wobei, da tue ich dem Buch vielleicht auch Unrecht. Ich habe es natürlich nicht gelesen.
Ja, schon, aber so diese rationalistische Ecke, die ja auch in der Open-Source-Bewegung und in der Wissenschaft halt krass vertreten ist, die versuchen ja sehr oft im Sinne des öffentlichen Wissens oder der öffentliche Code ist ja auch letztendlich ein Beitritt zum öffentlichen Wissen, diese Eigeninitiative zu nutzen, um zur Allgemeinheit was beizutragen. Und da haben sie, da diese, da nutzen sie natürlich sehr viel dann auch dieses Fail Forward, in dem sie es halt eigentlich Leuten möglichst leicht machen wollen, zu scheitern, um daraus lernen zu können, weil dann alle daraus lernen können. Gleichzeitig kriegen sie es oft halt nicht so gut hin, das Scheitern okay sein zu lassen.
Ja, irgendwie auch zu, also ich muss an den Begriff empowern denken irgendwie. Ich glaube, Scheitern, also ja, ich glaube, empowerndes Scheitern oder Scheitern aus dem empowered wird, irgendwie das auf, also ja, irgendwie aufzuarbeiten und das zu, daraus zu lernen, ist, glaube ich, super wertvoll. Aber klar, wenn dann irgendwie, wenn das Scheitern erstmal zerrissen und kritisiert und bis ins kleinste Detail, bis in jede Haarspitze auseinandergefrickelt wird, so öffentlich, dann ist das vielleicht nicht unbedingt konstruktiv.
Ja, ein Aspekt ist vielleicht auch dieses was erreichen wollen. Also gerade wenn also gerade in der Wissenschaft, aber auch in IT, man gehört ja zu so einer gewissen Elite. Den Baumhausadel zähle ich jetzt hier nicht in dieselbe Kategorie. Wo es halt viel so ein, also wo du halt was erreichen kannst und es eben nicht unschuldig ist, was du tust und was du herausfindest. weil du auch danach beurteilt wirst, wenn es darum geht, weiterzukommen. Und das ist natürlich ein Druck, der hier weniger der Fall ist, weil es eben weniger Hierarchien gibt, in denen man aussteigen könnte, weniger Ressourcen, zu denen man irgendwie, zu denen einem der Zugang verwehrt werden könnte oder wo der Zugang abhängig von den eigenen Achievements irgendwie freigeschalten werden würde.
Ja.
Es ist nicht ganz weg natürlich, aber dass Ausschlüsse und Hierarchien halt einfach seltener sind und eben eigentlich nicht zum Konzept gehören, macht das schon viel leichter. Und dann gibt es halt eher noch das übliche soziale Oh shit. Und das wiederum kann man durch Empathie halt lösen.
Hm.
Ein Stück weit.
Glaubst du, dass es ganz ohne Hierarchien geht?
Das hängt sehr davon ab, was man macht. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht ohne Hierarchien tun. Aber es gibt natürlich Dinge, die lassen sich ohne Hierarchien tun, wenn man sich darauf beschränkt, Bücher zu schreiben, zum Beispiel. Das kann man alleine machen. Also alle Dinge, die du alleine tun kannst, kannst du eigentlich in dem Sinne ohne Hierarchie tun, ohne Ausschluss nicht, weil du schließt ja sozusagen alle anderen aus, die potenziell mitmachen könnten. Aber okay, das ist in dem Fall meistens nicht das Kriterium. Auf jeden Fall kannst du all diese Dinge einzeln machen. Ich glaube, das ist der große Appeal des Individualanarchismus. Ich komme ein bisschen aus dieser individualanarchistischen Ecke. Ich will mich befreien aus der repressiven Gesellschaft und aus ihren Hierarchien. Und hatte auch gerade mit so Mobbing-Erfahrungen im engsten Freundeskreis vor allem, also dass mein enger Freundeskreis irgendwie in dem Fall eher die Täter waren und ich das nicht verstanden habe ziemlich lange, was die mir eigentlich angetan haben und was ich da gelitten habe, weil ich die ja für meine Freunde gehalten habe und dachte, das wäre normal in Freundschaften. Dadurch hatte ich sehr lange ein großes Problem mit so einem kollektivistischen Anarchismus oder mit überhaupt mich in eine Gruppe wirklich einfinden und wohlfühlen. Das ist auch was, womit ich hier so ein bisschen versöhnt wurde oder versöhnt werde. Also ich bin, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Aber grundsätzlich fällt es mir hier viel leichter, Teil von was zu werden, ohne dass so Ängste aufkommen. Was soll das jetzt hier? Was wollen die von mir sozusagen? Und ohne Ängste vor diesen Hierarchien zu haben. Und es gibt ja schon Co-Abhängigkeiten. Es gibt Hierarchien. Es gibt Wissenshierarchien, natürlich ganz viele. Aber auch Bemühungen, sie abzubauen durch Skillshare und durch Einarbeitung und so weiter. Leute versuchen hier auch schon durchaus aktiv, sich ersetzbar zu machen, um genau das abzubauen. Weil wenn wir mal ausbrennen, wenn wir festgenommen werden, wenn wir einfach raus müssen, dann soll deswegen das Projekt nicht sterben. Und das ist was, was ich dann eigentlich schöner finde, auch als Versuch eben, diese Hierarchien abzubauen. Gleichzeitig macht es Fehlerkultur, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, wenn man sieht, okay, die Leute wollen sich gar nicht hocharbeiten, sie wollen nicht die Einzigen sein, die das tun, sondern sie wollen eigentlich diese Position auch teilen. Sie wollen nicht nur das Wissen teilen, sondern auch die Position.
Ja. Ja, voll. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein Hierarchie-Koordinatensystem auch gerade irgendwie
im Kopf. Was ist die zweite Achse?
Wahrscheinlich N. Die Menschen. Also Aha. Die X-Achse ist wahrscheinlich N und die Y-Achse ist wahrscheinlich das Hierarchie-Level.
Der Gini-Koeffizient, die Ungleichheit oder, oder eher die, wie viel Macht haben die Menschen einzeln?
Ja, ich glaube so.
Weil das ist ganz spannend. Hannah Arendt schreibt darüber, auch in Bezug auf Macht, Ermächtigung und Herrschaft und so weiter, was ja irgendwie Begriffe sind, die konnte ich am Anfang auch gar nicht trennen. Aber tatsächlich ist Macht bei Hannah Arendt nicht was jemand gegenüber jemand anderem hat, sondern was eine Gruppe hat als in sich selbst. Dadurch, dass die Leute sich gegenseitig ermächtigen, bekommen sie als Gruppe Macht. Und in dem Moment, wo die Gruppe sich auflöst, verschwindet sie. Und das ist total spannend. Und das ist, da habe ich auch tatsächlich Angst davor, was hier passiert, wenn, wenn die Räumung vorbei ist zum Beispiel. Weil wir gerade alle sehr, sehr ermächtigt sind. Uns hören total viele Leute zu. Wir binden eine absurde Menge an Polizeikräften. Es findet hier einfach viel statt, viel Lernen, auch viel irgendwie Ermächtigung vor allem. Und ich meine, dass wir machthungrig sind, aber eigentlich eher ermächtigungshungrig, ist natürlich einer der witzigsten Vorwürfe, den jemals jemand BaumbesetzerInnen gemacht hat. Aber letztendlich ist dieses Gefühl, dass wir gemeinsam plötzlich was reißen können, was die meisten von uns noch nie in ihrem Leben so erlebt haben, das ist was das sie besonders macht. Und ich glaube, ich kenne auch einige Leute, die nach anderen Waldbesetzungen voll auf die Fresse gefallen sind, als sie festgestellt haben, dass das ein Stück weit fehlt, wenn diese Gruppe zerfasert und wenn man nicht mehr das Barrio um sich rum hat und nicht mehr dasselbe Rudel. Und insofern, das ist so eine Sache, die, glaube ich, dabei oft nicht betrachtet wird, wenn man das Ganze nur aus einer Hierarchieebene irgendwie betrachtet, dass wir trotzdem, selbst wenn wir in unseren Gruppen in manchen Bereichen Hierarchien haben, wir trotzdem gemeinsam immer noch irgendwie stärker sind, als wenn wir einzeln wären. Und das ist was ich hier erst irgendwie gelernt habe, was ich in meiner individualanarchistischen Zeit nicht akzeptieren wollte. Und da hatte ich viel öfter so Beißreflexe in Richtung, hier will jetzt jemand irgendwie seine Position ausbauen und so. Aber allerdings waren das auch alles nicht besonders mächtige Gruppen.
Ja. Ich merke dauernd, dass mir in Bezug auf irgendwie diese Macht, die sich akkumuliert, meine Privilegien halt auf die Füße fallen. Dass ich dauernd irgendwie dadurch, dass ich einfach, dass mir irgendwie als weiß, männlich sozialisierter und männlich gelesener Mensch, akademisiert ohne Ende, ich halt irgendwie so eine, also mir wird halt einfach zugehört. So, die Menschen, ich meine, obviously, so, wir sitzen jetzt hier und machen irgendwie einen Podcast, und also keine Ahnung, ich hab mich jetzt vorgestern auch räumen lassen und habe super viel mit der Polizei debattiert und diskutiert, weil die mir halt zugehört haben. Und das ist irgendwie was mir hilft natürlich, wenn ich versuche, für die richtigen Sachen einzustehen, aber was mir auf die Füße fällt, wenn ich zum Beispiel in dieser Struktur, in der wir uns jetzt hier befinden, dieses Gasthaus, das jetzt hier oben das Bündnisbüro auch hat, das habe ich ganz maßgeblich natürlich mit irgendwie konzipiert, weil ich Corona-Konzepte schreiben kann, weil ich abstrakte Strukturen mir erdenken kann und überlegen kann, wie das laufen kann. Und deswegen haben wir jetzt hier den Raum, um auch diesen Podcast aufzunehmen. Das heißt, da habe ich irgendwie durch meine Privilegien, die ich eigentlich, also dadurch, durch eigentlich unschuldiges Verhalten, dass ich einfach das gemacht habe, was sich angeboten hat, ich aber durch diese Privilegien, die ich irgendwie einfach mitbekommen habe.
Sie reproduzieren sich halt immer, genau. Auch in unseren Kontexten, klar. Das ist natürlich, ich meine, Privilegien sind natürlich unschuldig, weil die Leute, die sie haben, sehen sie ja nicht. Das ist ja in dem Konzept eben so eng mit drin. Ach ja, übrigens, hört auf, diesen Podcast zu hören. gerade die klassistischen, hört lieber was anderen Leuten zu, die was Interessanteres zu erzählen haben. Gerade so klassistische Sachen tun sich natürlich krass reproduzieren. Also dadurch, dass meine Eltern mir Musikunterricht finanzieren konnten, dadurch, dass ich irgendwie Philosophie studiert habe und einfach gelernt habe, wie man irgendwie jemand überzeugen kann, wie man ein Argument strukturiert, hören mir natürlich in so einem sozialen Kontext auch viel mehr Leute zu. Und das ist ein Problem. Also aber es ist kein individuelles Problem. Es ist keins, das mir selber auf die Füße fällt, würde ich auch jetzt so sagen, sondern es ist ein Gruppenproblem, was auch als Gruppe eher dann angegangen werden muss, weil wir sind weniger mächtig, wenn wir es nicht schaffen, die Leute, die diese Privilegien nicht haben, gescheit einzubinden. Wir sind weniger divers, wenn wir es nicht hinkriegen, also wenn irgendwie halt immer nur dieselben weißen männlich sozialisierten Menschen halt irgendwie Podcasts geben und die haben aber vielleicht auch nur bedingt spannende Sachen zu erzählen. Und das ist so eine, zum Glück ist es ja alles ein Selbstzweck.
Ich muss natürlich auch sagen, ich moderiere den Podcast viel. Ich versuche schon, die Menschen auch reden zu lassen. Versuche auch genau das super divers zu halten. Als ich jetzt zum Beispiel mit Rhythms of Resistance die Folge gemacht habe und auf die zugegangen bin und gefragt habe, habe ich auch explizit nach weiblich gelesenen Stimmen gefragt, weil ich einfach die zwei Folgen davor männlich gelesene Stimmen hatte. Und plus meine eigene männlich gelesene Stimme hatte ich halt, ja. Das irgendwie, also ich glaube, das ist auch, also klar, wir kommen auch alle irgendwie aus diesem kaputten System und wir sind das alles auch, wir sind so sozialisiert. Das sind irgendwie auch Strukturen, die in uns irgendwie eingewoben sind und die wir natürlich auch erstmal reproduzieren. Und wir haben halt nur irgendwie hier, glaube ich, die Chance, das aufzubrechen und das langsam abzubauen, aber es ist halt irgendwie einfach ein Prozess. So, also dadurch, dass das dann darauf irgendwie Acht genommen wird und dadurch, dass dann irgendwie ich mir überlege, wen ich einlade, ich natürlich irgendwie darauf Achtsamkeit binde und dadurch nimmt das halt irgendwie auch, ja, dynamisch.
Um zurück zur Fehlerkultur zu kommen, betrachtest du das als Fehler?
Was?
Sozusagen, dass wir hier zum Beispiel jetzt eine, also diese, das Privileg dieses Raumes nutzen, um diesen Podcast aufzunehmen, oder dass dir leichter zugehört werden kann im Sinne von vielleicht wäre es praktischer, irgendwie mehr dieser Sachen anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, oder?
Nö, ich würde das nicht als Fehler bezeichnen, ich würde das als problematisch bezeichnen. Und dann ist die Überlegung, wie gehen wir damit um? Es ist ja erstmal ein Status Quo, der Status Quo ist ja erstmal so, wie er ist. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Und wenn ich damit sinnvoll umgehe, in die irgendwie Richtung, die aus Gründen XY die richtige ist, ob es jetzt aus irgendwelchen moralischen Überlegungen, irgendwelchen ethischen Überlegungen, was auch immer meine, wenn ich hochgradig kapitalistisch bin, sind es ökonomische Überlegungen. Aber da habe ich irgendwie eine Idee, in welche Richtung es geht, und die Fehler sind halt die, die mich erstmal zurückwerfen.
Ja.
Das heißt, ein Fehler zum Beispiel wäre, darauf zu bestehen, diesen Raum zu nutzen. Was wir jetzt hier aktiv machen, ist, dass ich mich jetzt auch ab morgen ein paar Tage wirklich mal wieder rausziehe aus der ganzen Struktur, und ich versuche, also ich auch mit anderen Menschen einfach diesen Prozess schon auch eingeleitet habe, mich selber redundant zu machen, mich selber ersetzbar zu machen in dieser Struktur. Dass irgendwie ich nicht mehr das einzige Männchen bin mit den Corona-Listen auf dem Laptop, sodass solche Sachen einfach dann geshared werden. Solche Sachen.
Ja. Gerade eine der ersten, ja, eine der ersten Diskussionen, die ich hier im Dani erlebt habe, war tatsächlich eine Hierarchiekritik. Die Kritik hier, ihr macht eine neue Hierarchie auf, ihr tut zu viel. Ihr macht zu viel von dieser Arbeit und bindet andere Leute zu wenig ein. Und die Kritik waren zwei Leute gerichtet, die beide super am Ausbrennen waren gerade. Und auch einfach irgendwie einen Job gemacht haben, der zwar wichtig war, aber den halt auch einfach super wenig Leute machen wollten. Und da hat es, war jedenfalls eine tatsächlich auch von wegen Kritikfähigkeit ein super emotionales Plenum. Ich bin da auch relativ frisch reingestolpert, ohne irgendwie Vorwissen und sonst was, und plötzlich sitzen wir 3 Stunden und Menschen sind in Tränen. Hat sich alles irgendwie wieder angerenkt auch und sowas. Aber es war schwer zu sagen. Ich bin tatsächlich nicht mal so super überzeugt von der Fehlerkultur in Waldbesetzungen, eben weil hier oft Dinge viel schneller persönlich werden. Und ich glaube schon, dass man irgendwie, also, oder es macht es halt schwerer, wenn eine persönliche Perspektive immer in Kritik mit reinspielt. Weil das ist, weil es fällt einem leichter, Fehler einzugestehen, die weniger mit dem Selbstbild zu tun haben. Und deswegen ist es so ein. Und deswegen, ab dem Moment, wo eine persönliche Perspektive mit reinkommt, wird es dann halt auch schwerer, darüber zu diskutieren. Und das ist ja dann oft gar nicht so gut.
Das ist voll wahr. Da erinnere ich mich auch an den ersten richtigen Konflikt, den ich hier mitbekommen habe, der so ein bisschen also für mich war das ein struktureller Konflikt, Sexismus versus Klassismus. Aber die erste große Hürde war irgendwie tatsächlich also ich habe mich so ein bisschen in die vermittelnden Rolle dann eine Weile begeben, bis ich gemerkt habe, ich bin von diesem Konflikt auch betroffen. Habe ich also das einfach relativ viel Aufwand damit betrieben, klar zu machen, dass es sich eben also dass es gar nicht um die Individuen geht, sondern dass es einfach dieses systematische Ding ist und die beiden Menschen sich einfach gegenseitig viel triggern. Aber das, ja, genau, irgendwie die, ja.
Ja, das hilft leider nichts. Weil sie dann nur das Gefühl haben, dass, also, wenn man jemand erzählt, hey, guck mal, das politische Problem, was du da nee, oder das persönliche Problem, was du angesprochen hast, ist in Wirklichkeit ein politisches und ein strukturelles und es geht hier gar nicht um dich, oder das, als was du angesprochen würdest, dann gibt man ihnen ja auch das Gefühl, dass, man so von ihren konkreten Problemen weg abstrahiert und sie dann auf die Art und Weise nicht ernst nimmt. Das
Wobei ich da so
ist.
ein bisschen auch an unsere Pressenarrative denken muss. Warum nicht das erste und das zweite Narrativ zusammen? So, wir haben ja auch, also weißt du so, das, warum nicht, warum müssen wir es separieren? Warum müssen wir sagen, ab dem Moment, wo es strukturell ist, hat es keine persönliche Komponente mehr? Weil im Endeffekt ist es ja eine Projektion dieses strukturellen Problems auf die persönliche Ebene, auf die Individualebene.
Ich glaube, die Kritik, die mein Leben mit am krassesten verändert hat, war eine feministische und sie war sehr persönlich. Und das ist ja das Spannende. Also, gerade beim Feminismus ist es total leicht, irgendwie zu sagen: hier, ich bin ein Feminist, ich habe ein T-Shirt, auf dem steht, ich bin ein Feminist. Ich hätte nie gedacht, dass es so schlicht, dass es so easy ist. Ist es aber, ist so eine Zeile von zugezogen maskulin. Und der Punkt, als mir das erste Mal jemand gesagt hat, hey, stopp mal, hier dieses und jenes Verhalten super scheiße, dieses und jenes Verhalten super scheiße und hier du reproduzierst die ganze Zeit diese Patriarchatskacke und so ein scheiß T-Shirt anzuhaben, macht es halt nicht besser. Im Gegenteil, es macht nur schwerer, dich von den anderen Arschlöchern zu unterscheiden. Oder dich nicht mit den anderen Arschlöchern zu verwechseln. Oder dich, ja, du weißt schon. Das war tatsächlich eine super schwierige, unpersönliche Kritik. Gleichzeitig war es nötig, dass sie persönlich ist, weil es ging um mein Fehlverhalten und sie zu akzeptieren war einfach auch wichtig. Insofern ist es vielleicht sogar besser, dass die Kritik hier auf der persönlichen Ebene stattfindet. Aber es ist halt auch wichtig, sich die Zeit nehmen, sie zu bearbeiten und ernst zu nehmen. Und insofern, und vielleicht geht das hier noch mal leichter als in der Zivilisation.
Ja, also ich glaube auch ein ganz, ganz großer Punkt ist halt wirklich einfach, wie ich mit der Kritik umgehe. Und da hatte ich hier so einen Moment, so ein Aha-Moment, so eine richtig fast wie so eine Erleuchtung. Also in diesem besagten Konflikt habe ich irgendwann einer der Parteien eben das klar gemacht, dass es neben diesem eigenen Diskriminierungssystem, in dem sie sich diskriminiert fühlt, die Person, es auch noch dieses andere gibt, in dem sie diskriminiert. Und das war so ein, also ich habe richtig gemerkt, wie das so verstanden wurde. Und dann habe ich auch ein explizites Beispiel genannt, wie diese Person das da diskriminiert hat in diesem System. Und die Person hat das einfach an, also hat das hat sich quasi, ohne sich dafür zu entschuldigen, hat sich da, also hat, ist so damit umgegangen, dass mir völlig klar wurde, dass diese Person das annimmt und auch bereut und auch doof findet und das auch sieht. Und also einfach so überhaupt gar nicht dahinter versteckt und gar keine Defense-Line hochgezogen, überhaupt nicht defensiv geworden, so irgendwie, ja, aber, sondern einfach gesagt, ja, Mann, das war richtig scheiße.
Ja, da hilft natürlich diese Intimität, dass man hier die Namen der Leute nicht kennt, sozusagen, und ja, sich entschuldigen kann man natürlich auch gar nicht. Das können nur andere einen dann entschuldigen. Man kann eigentlich nur um sie bitten, dass ist die deutsche Sprache ein bisschen unschön, ein bisschen ungünstig.
Aber das war irgendwie so ein Moment, wo es für mich so Klick gemacht hat, wo ich so gemerkt habe, okay, cool. Das ist irgendwie was, also da ist so diese Idee Fehlerkultur bei mir das erste Mal so aufgeploppt. Wirklich auch, dass das vielleicht ein ganz großer Unterschied ist, dass wir uns halt, also dass wir hier irgendwie auch versuchen zumindest oder versuchen können oder den Raum haben, uns nicht irgendwie dann hinter irgendwas verstecken zu müssen, wenn wir kritisiert werden, sondern dass wir diese Kritik auch annehmen können und uns der auch ergeben können, quasi ein Stück weit, und das auch zugeben können. Und ich habe seitdem auch super viel mehr angefangen, wenn ich so Sachen reflektiere und selber merke, da und da habe ich was nicht so cool gemacht, dass ich das dann auch später anspreche. Nicht so um Verzeihung bittend, sondern mehr so kommunizieren, dass es mir aufgefallen ist, dass es mir klar ist, dass ich das reflektiert habe und dass es doof war einfach.
Ja, die Leute haben erstaunlich selten Bock, sich anzuhören, welche Fehler man gemacht hat, weil das halt oft so ein, okay, jetzt soll ich das hier wieder, also man setzt sich ja auch ein bisschen unter Druck, glaube ich, einem jetzt Absolution zu erteilen, so ein bisschen, glaube ich, manchmal. Aber eine gute Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden.
Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe das manchmal, dass wenn ich ich habe eine ganze Weile irgendwie dann viel proaktiv gesagt, oh ja, Entschuldigung, ich habe dich ja doch etwas forschend angefasst oder sowas, um in so Konsensfragen oder um, da habe ich jetzt gar nicht gefragt und so, und habe da sehr etwas zu oft, glaube ich, gesagt, also etwas zu oft irgendwie über meine eigenen Fehler geredet, was einfach nur die Situation oft umgedreht hat, dass ich so entwaffnet ehrlich damit war, ich habe gerade einen Fehler gemacht, dass es der anderen Person schwer fiel, in der Situation sauer auf mich zu sein, bis zu dem Punkt, dass dass halt es Leuten auch einfach zunehmend unangenehm, also trotzdem dann unangenehm war, irgendwie in meiner Umgebung zu sein, und sie sich deswegen nicht irgendwie, es deswegen halt keine angenehmere Situation wurde oder sowas, weil ich plötzlich ja das jetzt reflektiert habe oder so. Das ist so ein Ding, wo man auch manchmal übers Ziel hinausschießt, habe ich das Gefühl. Aber super gut kann ich das, also besser als das kann ich jetzt gerade auch nicht beschreiben.
Super spannend. Krass. Also das hätte ich nicht. Heftig.
Ja, weil man ist ja nicht plötzlich empathisch, nur weil man irgendwie super transparent mit einem ist.
Nein, das...
Und einschätzen, was macht es mit so einem Gespräch? Also ich meine, wie soll denn die andere Person damit umgehen, dass man gerade gesagt hat, ja, ich halte mich übrigens gerade für total scheiße oder für unbedingt. Der natürliche Impuls der anderen Person ist dann ja... Kopftätscheln. Mhm. Und das ist halt gerade bei so Täterarbeit und Awareness-Sachen zum Beispiel einfach gar nicht so leicht für die Leute, die dann irgendwie diesen Tätern jetzt endlich gepeilt haben, oh, ich bin so schlimm, ich habe ja hier so viel Kacke gemacht und so weiter. Ist gar nicht so leicht, dann da hart zu bleiben und zu sagen, ja, und jetzt bleib mal nicht da stehen, sondern mach's das nächste Mal anders. Und guck mal, dass du denkst, weil du willst sofort, du hast den Impuls zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Aber genau das ist ja der soziale Impuls, dass aus dem der Täter das auch sagt, du verfällst als nächstes in Selbstmitleid, damit du dir dann wieder das Kopftätscheln abholen kannst. Und damit du dir da durch die Entschuldigung irgendwie wiederum holen kannst. Und so kommst du halt in den Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozess nicht weiter. Und so ist es eben kein Fail Forward, sondern man bleibt in derselben emotionalen Reaktion wieder stecken.
Das ergibt total Sinn. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass, so wie ich das vorhin meinte, dass so eine gar nicht in dem Moment oder direkt im Anschluss ist. Also gar nicht in Kontakt zu dieser Situation, sondern mit einem gewissen zeitlichen Abstand, einen Tag später, 2 Tage später, irgendwann, wenn so eine Situation nochmal reflektiert wird. Also ich rede auch gar nicht von großen Problemen, von irgendwie großen Grenzüberschreitungen, sondern von so kleinen Dinger, wo es einem so kleine Ruppigkeiten quasi.
Ja, wenn man es auch noch als Frage formuliert, von wegen, hey, war das eigentlich too much, dann tut es schon, dann hilft es mehr. Insgesamt ist aber auf Körpersprache achten und darauf achten, wie die andere Person sich dann tatsächlich gerade damit fühlt, eigentlich der bessere Weg. Damit kommt man eigentlich weiter. Und mit so einer verbalen Kommunikation tut man oft der anderen Person eine Verantwortung auferlegen, sich mit deinen Fehlern auseinanderzusetzen, mit der sie sich überhaupt nicht wohlfühlen.
Ja, das ergibt total Sinn. Ja, crazy.
Ja.
Ja, ist so. Cool. Danke.
Cool, ja, hat mich gefreut.
Gibt es noch was, was du rausbringen möchtest? Was du...
Ich grüße meine Großmutter. Ich weiß, wir sehen uns zu selten. Ich hoffe, dass das trotzdem... Okay, du hörst es wahrscheinlich eh nicht.
Warum nicht? Schick dir doch.
Sie ist so eine ziemlich fundamentalistische Christin. Ich weiß nicht, ob sie das Internet benutzt. Ich glaube schon. Doch. Manchmal schreibt sie mir E-Mails.
Ja, dann solltest du es ihr schicken. Gerade wenn du sie jetzt gegrüßt hast. Das freut sie sicherlich. Cool. Alles klar.
Ja.
Dann sehen wir uns auf dem Baum.
Ja, bis dann.